Gedankendresine von Suino Mario Brava. Und das passt auch ganz gut zu unserem Thema. So, es geht um vielleicht Verschwörungserzählungen, es geht um Gedanken, es geht um Meinungen, es geht um Meinungsbildung. Und wir haben eben schon gesagt, Carsten ist auch an meiner Seite nach wie vor. Es geht eben darum, das mal ein bisschen aufzudröseln. Und wir haben zwei Gäste, und zwar Anne Willicke und Frank Lipschick vom DGB Bildungswerk Thüringen. Und wir sagen erstmal hallo.
Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wenn man so ein Interview sich ausdenkt, und Carsten, ich habe mir überlegt, ja, wie fängt man so an? Und das ist ja wirklich so eine, finde ich, mitunter schwierige Frage. Und das ist vielleicht so das Erste, muss man nicht erstmal so ein bisschen definieren, was eigentlich, wenn wir über Desinformation zum Beispiel reden, was so klassische Einfallstore überhaupt sind und wie Medien funktionieren? Also wo würdet ihr denn anfangen, das zu erklären?
Ist ein total guter Hinweis, finde ich, weil das war auch eine Idee, die wir hatten, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich sitze ja jetzt hier, weil wir eine Veranstaltungsreihe gemacht haben zu dem Thema Desinformation, auch mit Hinblick auf das sogenannte Superwahljahr. Und wir haben auch gedacht, ein ganz wichtiger Teil ist ja einfach erstmal zu gucken, warum misstrauen denn gegebenenfalls Leute den, ich sage jetzt mal, etablierten traditionellen Medien. Und dafür müsste man aber gegebenenfalls ja auch erstmal wissen, wie das funktioniert. Ne? Wenn man sich dieses ganze Thema Medienvertrauen anguckt, dann wird ja relativ schnell klar, Vertrauen hat ja immer was damit zu tun, also man vertraut einer Person oder einer Institution ja deshalb, weil man es gerade nicht komplett nachprüfen kann. Mhm. So, und das ist nun mal, also Medien funktionieren so. Niemand von uns hat die Zeit oder auch die Möglichkeiten, sich hinzustellen bei jedem Artikel, den er oder sie liest, das einmal komplett nachzuvollziehen, ne, und zu recherchieren und zu gucken, ne, die Quellen, stimmen die und stimmt alles, was da drin steht. Und das heißt eben, ich muss bis zu einem gewissen Punkt blind vertrauen, dass das, was da drin steht, dass das wahr ist. Und genau, und da ist aber auch die Frage, wenn ich gar nicht weiß, wie Journalismus funktioniert, wie eine Zeitungsredaktion, eine Nachrichtenredaktion, wie die eigentlich arbeiten, dann hilft das nicht.
Mhm. Nun beschränkt sich ja dieser Vertrauensverlust oder diese Skepsis ja nicht nur auf den Journalismus, auch die Wissenschaft. Wir haben das bei Corona gesehen. Also mit einem Federstrich sagt man, nö, ich glaube das nicht, ich fühle das nicht. Also diese Wirkmächtigkeit vom gefühlten Wissen, so, nö, den vertraue ich nicht, ich glaube, das stimmt nicht. Ist ein Phänomen, was mich auch verunsichert. Geht es dir auch so?
Total. Und ich fand es aber wiederum spannend und auch beruhigend, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, nämlich festzustellen, dass das mittlere Medienvertrauen gar nicht sinkt.
Aha.
Fand ich total spannend, weil, ne, ich hatte auch das Gefühl, ne, es kam diese Lügenpressevorwürfe, ne, bei den Anti-Corona-Demos. Es gab überall diese, ich sag mal, alternativen Fakten, ne, die ja auch bei Trump schon aufgekommen sind. Und so dieses Gefühl von wegen, nee, ich glaube das nicht, ne, ich habe da so ein Bauchgefühl, ne, ja. Was ich auch so von aus der Familie, von Diskussionen kenne, wo ich mir so denke, ne, das ist ja auch keine Grundlage. Und habe mich dann eingelesen in diese Mainzer Langzeitstudie zu Medienvertrauen. Also das ist von der Uni Mainz, gibt es eine Gruppe von WissenschaftlerInnen, die also wirklich schon seit Jahren das Medienvertrauen erheben. Und was ich da spannend fand, ist, dass, wie gesagt, dieser Mittelwert von Medienvertrauen, der bleibt über die Jahre gleich. Das Spannende ist aber, es gibt eine Polarisierung. Also als die angefangen haben, ich glaube 2006, will mich jetzt nicht drauf versteifen, war so die erste Erhebung, gab es viel mehr Menschen, die so teils Antworten gegeben haben oder ich weiß nicht und die so ein bisschen unentschieden waren. Und die Leute, die volles Vertrauen hatten oder wirklich ganz klar Misstrauen hatten, das waren kleine Gruppen. Und jetzt wird das beides stärker. Also es gibt wesentlich mehr Menschen, die ganz klar Misstrauen ausdrücken, ja. Aber gleichzeitig wächst auch die Gruppe derer, die sagt, nein, ich vertraue den Medien. Also das, und damit ist der Mittelwert, bleibt der gleich. Und eine Vermutung von den WissenschaftlerInnen war, dass sich ja Leute, also auch positiv, erst mit der Frage auseinandersetzen, wenn die überhaupt mal aufkommt. Und dass eben durch diese ganze Diskussion, eine Lügenpresse, können wir den Medien vertrauen, Leute sich hingesetzt haben und haben gesagt, ja warte mal, vertraue ich denn den Medien eigentlich? Und dann bei einigen die Antwort eben auch positiv war.
Also wir halten mal fest, das ist ja ganz interessant, es hat sich auf jeden Fall, seitdem die Studie existiert, in den letzten 20 Jahren etwas verändert, was Vertrauen angeht. Und ich will nochmal aufgreifen das Stichwort Funktionsweise der Medien, also ohne jetzt zu medientheoretisch zu werden, aber ein Schlüsselwort, ich glaube auch für euch, ist ja Agenda-Setting. Ich habe das Wort das erste Mal in meinem Studium gehört und das können wir vielleicht mal kurz erklären. Nämlich die Frage, dass jeder interessiert ist oder einige, also ich kann es uns auch selber erklären, aus einer bestimmten Anzahl von Ereignissen X, es wurde ja eben schon so angedeutet, dass das eben Eingang in die die Medien findet. Das ist erstmal nichts Verwerfliches. Wir müssen ja entscheiden. Und da gibt es natürlich verschiedene Interessensgruppen, die natürlich das auch ein bisschen beschleunigen wollen, diesen Prozess, dass man auf die Medienagenda kommt. David, fängt das ja erstmal an. Frank, du nickst gerade zustimmend oder kritisch?
Ja, ich würde, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich würde sagen, erstmal ist ja ein gewisses Misstrauen in Medien nichts genuin Rechtes. Also wenn man anguckt, wo kommt Radio Frei her? Also Radio Frei hat seine Ursprungsgeschichte in einem Medienmisstrauen, weil man sagt, wir haben das Gefühl, dass nicht alle Meinungen, nicht alle Sichtweisen repräsentiert werden in den Medien. Das war sozusagen in der Wendezeit. Aber wenn man nochmal zurückgeht, wo kommen freie Radios her? Wo kommen so Publikationen wie die Taz, die Tageszeitung her? Dann kommen die aus einer Bewegung, die sagen, zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk bildet nicht alles ab. Das heißt, es gab ja auch mal eine Linke und zwar auch eine berechtigte Kritik an Medien und auch bei, weil Carsten, du gerade nochmal das Thema Wissenschaft genannt hast, das fand ich auch sehr interessant. Ich war letztes Jahr in einer Ausstellung, wo es um die Umweltbewegung in Österreich ging. Ich kann jetzt sagen, was hat das mit unserem Thema zu tun? Aber Punkt war, es ging darum, dass in Österreich sehr erfolgreich die Einführung der Atomkraft verhindert worden. Und diese Ausstellung hat das so ein bisschen dokumentiert. Und da war nochmal das Thema, dass bis in die 70er Jahren ein wahnsinniges Vertrauen in die Wissenschaft geherrscht hat. Und die sagten, wenn jemand mit einem Anzug und einem Doktortitel in die Dörfer gegangen ist, haben alle geglaubt, was der sagt. Obwohl, dann waren eben einige kritische Wissenschaftler, die gesagt haben, okay, die... Es gibt eine gewisse Atomlobby, die erzählen den Leuten nicht die Wahrheit und haben angefangen, sozusagen Gegenöffentlichkeit zu produzieren. Und deren Ausgangspunkt war zu sagen, naja, es gibt natürlich Interessengruppen, zum Beispiel von der Energiewirtschaft und so weiter, die dazu führen, dass da nicht unbedingt objektiv berichtet wird und dass die Leute aber vor Ort ein sehr, sehr hohes Vertrauen in die Wissenschaft haben. Das heißt, auch das muss man ja so ein bisschen mitdenken, wo kommt an manchen Stellen auch ein gesundes Misstrauen her. Und ich würde sagen, es ist immer noch natürlich grundsätzlich richtig, sich zu überlegen, welche Interessen verfolgen Medien. Und da sind wir bei dem Agenda-Setting ja noch nicht dabei, weil du das gerade angesprochen hattest, Reinhard, wo sozusagen jetzt im größeren Stil Desinformationskampagnen laufen. Da kann Anne ja nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen, sondern das fängt ja auch im Kleinen an. Natürlich jede Tageszeitung, die politisch irgendwie unterschiedlich ausgerichtet ist, setzt andere Themen. Und natürlich ist es erstmal okay, auch Sachen zu misstrauen oder zu sagen, ich habe das Gefühl, das kommen nicht alle Argumente oder nicht alle Sachen vor. Wir sind ja gewerkschaftlicher Bildungsträger. Natürlich haben auch Gewerkschaften häufiger das Thema, dass man sagt, okay, Interessen der Wirtschaft kommen womöglich in der Presse stärker vor und werden mehr berücksichtigt. Wenn die IHK was sagt, wird es sofort sozusagen von der TA breit aufgegriffen. Wenn GewerkschafterInnen was dazu sagen, vielleicht nicht. Also deswegen, ich würde es nochmal so ein bisschen anders einordnen und würde sagen, ein gewisses Misstrauen daran ist ja erstmal auch jetzt nicht per se sozusagen schlechtes und da beginnt ja auch noch nicht das Problem, würde ich sagen.
Ja? Aber die Bedeutung haben sich ja geändert. Anne hat gesagt, dass es so eine Polarisierung herrscht und wenn ich vor 20 Jahren noch das Wort Gegenöffentlichkeit gesagt habe oder alternative Medien, dann haben wir eben eher diese alternativen, diese Linken gemeint aus einer emanzipierten Bewegung, die vielleicht auch staatskritisch sind, die kritisch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Bedeutung hat sich komplett verschoben. Also selbst die Begriffe muss man ja erstmal überhaupt klären. Für mich als Begründer von einem freien Radio, es ist total bitter, oder?
Auf jeden Fall. Also ich stimme dir total zu. Ich würde sagen, es gibt natürlich nur auch eine Gruppe von Menschen, die womöglich die Brücke zwischen beiden Themen herstellen. Ich sag mal, dieses klassische eher linksalternativ sich verstehende Homöopathie Publikum, was in der Corona-Zeit dann eben am Ende, die erstmal selber zum Teil ein eher linkes Selbstverständnis vielleicht hatten, die dann aber genau aus den Gründen, die wir eben gerade hatten, mit einer gewissen Vorgeschichte von Kritik auch oder Misstrauen am Ende bei Corona anders sich eingeordnet haben und dann natürlich durch, ich sag mal, Polarisierungstendenzen, wo es, glaube ich, Social Media eine relativ große Rolle spielt, am Ende natürlich in einen gewissen Strudel reingeraten, wo dann am Ende die Polarisierung sich so niederschlägt, dass man eben niemandem mehr vertraut, der Wissenschaft nicht mehr vertraut, den öffentlich-rechtlichen Medien vertraut. Und das kann man ja auch an Umfrageergebnissen auch bei Studien ganz gut sehen, dass natürlich diese Polarisierungsschere relativ weit auseinander geht.
Und da wollte ich genau darauf hinaus, das wurde ja auch schon ein bisschen angedeutet, Polarisierungstendenzen. Vielleicht auch nochmal die Frage an euch, weil das steht ja auch so ein bisschen im Raum, Vertrauen, wie das überhaupt aus eurer Sicht vielleicht eine Erklärung gekommen ist, dass plötzlich das Vertrauen geschwunden ist. Was du gesagt hast, Frank, eben, dass der Wissenschaftler nicht mehr erreicht, mit Anzug zu kommen und sofort habe ich Vertrauen, sondern heute ist es ja wirklich so, dass man ja sofort misstraut. Es gab auch mal Zeiten, dann hat man die Tagesschau angeschaut um 20 Uhr und was da gesendet wurde nicht hinterfragt. Also habt ihr da Erklärung für dieses Misstrauen, wo das anfängt?
Genau, ich versuche mal meine Punkte nicht zu vergessen. Also das eine ist, es gibt generell einen Zusammenhang zwischen Medienvertrauen und Vertrauen in die Wissenschaft, Vertrauen in Politik, also generell ein Institutionenvertrauen. Ne, also wenn jemand einer demokratischen Institution misstraut, dann ist die Chance sehr hoch, dass dieser Mensch eben auch anderen demokratischen Institutionen misstraut. Das heißt, dieses Wissenschaftsmisstrauen, Medienmisstrauen, Politikmisstrauen, das geht alles so ein bisschen Hand in Hand, das ist das eine. Und das zweite, was ich ganz wichtig finde, ist eine Medienentfremdung, die auch in dieser Studie erhoben worden ist und wo ich nun wieder erschreckend fand, dass selbst ein Drittel der Menschen, die ein hohes Medienvertrauen haben, gesagt haben, sie spüren eine gewisse Entfremdung, soll heißen, sie haben das Gefühl, dass ihre Lebensrealität nicht gut abgebildet wird in den Medien. Ne? Und das ist das, was Frank gerade sagte. Ne? Freie Radios sind unter anderem entstanden, weil man gesagt hat, Öffentlich-Rechtliche bilden nicht alles ab. Ne? Zum Beispiel war das Beispiel mit gewerkschaftlichen Meinungen. Und das ist eben diese Medienentfremdung. Und die kann halt gefährlich werden. Ne? Weil bis zu einem gewissen Punkt trage ich das vielleicht mit. Und an irgendeinem Punkt sage ich aber, es ist mir einfach zu viel. Das, was ich, was mein Leben ausmacht, das, was meine Meinung ist, das kommt überhaupt nicht vor. Und das ist ja auch eine Kritik, die wir sehr häufig hören. Ne? Wir haben das gehört bei der großen Migration seit 2015, ne? Dass gesagt worden ist, es wird nicht alles abgebildet. War bei der Corona-Pandemie der Fall, ne? Dass man irgendwie gesagt hat, die Medien sagen alle das Gleiche. Und das ist ja auch ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist eine berechtigte Kritik und wo es auch Studien gibt, die das belegen, nämlich, dass ja Medien dazu neigen oder JournalistInnen auch dazu neigen, sich untereinander zu orientieren. Mhm. Also zu sagen, okay, wenn die Zeitung das berichtet hat, wenn die Sendung das berichtet hat, dann müssen wir das auch noch machen, dann müssen wir das aufgreifen. Und dadurch natürlich eine Verengung einfach passieren kann, ne, und nicht mehr so breit berichtet wird. Und das Zweite ist auch, das Angebot ist ja viel größer. So, und eine Mediennutzung hängt auch mit einem Medienvertrauen zusammen, nämlich die Leute, die mehrheitlich Öffentlich-Rechtliche hören und sehen oder auch Internetangebote von etablierten Medien, von traditionellen Medien nutzen, die haben meistens ein höheres Medienvertrauen. Und das heißt, wenn jetzt aber jemand das Gefühl hat, ich habe das Gefühl, da ist nicht alles da, da wird nicht alles abgebildet und man sich jetzt anfängt umzuschauen, dann landet man aber eben nicht nur bei der Taz und bei Radio Frei, sondern man landet eben auch bei YouTube, wo irgendwelche InfluencerInnen Nachrichten in Anführungsstrichen machen, man landet in Messenger-Gruppen und man landet in, ich sag mal, alternativen Medien, die aber nicht mehr nur diese ursprüngliche Bedeutung haben, ne, was du gerade sagtest, Carsten, sondern eben auch ins rechte Spektrum reingehen. Und wie gesagt, und wenn ich dann anfange, diese Medien zu nutzen, so funktioniert ja unser Gehirn auch. Ne? Das, was ich regelmäßig lese, fängt unser Gehirn an, als wahrzunehmen. Und auch das ist was eine Rolle spielt.
Der Wiederholungseffekt, der Gewohnheitseffekt. Frank, du wolltest ergänzen.
Naja, und ich würde sagen, dass die Sache setzt sich ja fort, weil man sich anguckt, wie reagiert wiederum zum Beispiel öffentlich-rechtlicher Rundfunk darauf. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung von der Otto-Brenner-Stiftung, das ist die Wissenschaftsstiftung von der IG Metall, die sich angeguckt hat, sie hat sich das komplette Spektrum des Social-Media-Angebotes des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeguckt. Und da kann man eben auch feststellen, dass die Logiken, die auf Social-Media funktionieren. Und die haben natürlich was mit Polarisierung, mit Emotionalisierung zu tun. Auch von öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit ihren Angeboten, weil sie im Prinzip natürlich nach diesen Spielregeln von Social Media, von diesen Plattformen spielen müssen, auch wieder aufgenommen werden. Das heißt, es gibt einen Rückkopplungseffekt auch auf das, was wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk nennen. Und am Ende zählen da natürlich zum Beispiel auch Klickzahlen. Bei journalistischen Angeboten ist nicht das alleinige Kriterium. So gesehen ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk da vielleicht noch besser als andere. Aber am Ende ist die Social-Media-Logik, die auf Polarisierung beruht, eine, die dann rückgekoppelt oder einen Rückkopplungseffekt auf das Angebot von öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat. Und das ist natürlich, so gesehen ist Social-Media, würde ich sagen, schon einer der großen auch Treiber bei der Frage von Polarisierung und dass Menschen natürlich gar nicht mehr unterscheiden können so richtig, was ist denn, oder es gibt auch so eine Journalistinnenvereinigung, die zum Beispiel in Schulklassen erklären, wie funktioniert Journalismus. Und also wenn man weiß, wie aufwendig das ist, wie Sachen vorher angefragt werden, wie zweite Meinungen eingehört werden und so weiter, das ist eben was ganz anderes, wie wenn ich einfach einen Social-Media-Post absetze, wo ich mal was behaupte oder schreibe, was mir passt. Und diese Frage ist natürlich eine, die schon, glaube ich, da eine große Rolle spielt.
Genau, und das ist, finde ich, auch was man naja, im Auge behalten muss, ist vielleicht schwierig, aber wo die Frage ist, wie entwickelt sich das? Ne? Weil wenn gefragt wird, wie junge Menschen, Jugendliche, wo die ihre Nachrichten herkriegen, dann spielen natürlich soziale Medien eine große Rolle. So, also da ist es, also ne, es kann sein, dass man über die Eltern mitgekriegt hat, dass man die Tagesschau guckt oder so, ne? Aber es wird sehr viel Zeit verbracht in den sozialen Medien und dann kriege ich da eben auch meine Nachrichten her. Und genau das, was Frank gerade sagte, merken wir ja zum Beispiel, wenn wir uns TikTok angucken. Also die AfD hat ja bei TikTok 4-mal so viele FollowerInnen wie alle anderen Parteien zusammen.
Ja.
Und das unter anderem deswegen, weil, ich sag mal, Propaganda ist das eine und aber auch diese Aufreger-Nachrichten in Anführungsstrichen, womit die AfD ja sehr viel arbeitet. Das funktioniert über Emotionen und der Algorithmus liebt Emotionen. Und das funktioniert viel, viel besser. Und natürlich habe ich es viel schwieriger mit einer gut recherchierten Nachricht, die Hintergründe erklärt, die verschiedene Meinungen zu Wort kommen lässt. Das ist nun mal nicht so unterhaltsam, wie einfach was Angst macht, was aufregt. Und das funktioniert aber eben viel besser. Und damit ist es gar nicht, finde ich, ist es gar nicht so einfach, dass was auch immer, also schon zu Recht gefordert wird, aber zu sagen, man, du musst sowas inhaltlich entzaubern, ist nicht so einfach.
Nun haben wir mit mehreren Problemen zu tun. Die fragmentierte Öffentlichkeit ist auch ein Riesending. Es fällt uns ja, es gibt die Studien, uns ja schwer, das überhaupt zu beurteilen, weil die Blasenbildung da ist und es eine fragmentierte Öffentlichkeit gibt. Es gibt nicht mehr die klassischen Medien, die konsumiert werden. Es gibt ja Teile, Subkulturen, die bestimmte Dinge konsumieren, von denen wir wahrscheinlich noch nie was gehört haben. Und dann kommen ja diese Kampagnen hinzu, interessengeleitete Kampagnen, die wirtschaftliche Interessen haben, politische Interessen. Da kann einem ja der Kopf platzen, oder? Das überhaupt erfassen. Also ich stelle mir vor, in der politischen Bildung zu arbeiten, in diesen Zeiten sehr, sehr schwer. Wie macht ihr euch ein Bild und wie verzweifelt ihr nicht? Also es ist ja schier mal überhaupt schwer, sich ein Bild zu machen, oder?
Ja, klar, es ist schwierig, sich ein Bild zu machen und ich würde sagen, häufig sind wir auch noch gar nicht an dem Punkt, würde ich jetzt selbstkritisch sagen, dass wir das wirklich in seiner vollen Tragweite realisiert haben. Und auch bei der Frage, was sind eigentlich Gegenmöglichkeiten, ist man natürlich ein bisschen ratlos, weil das, was Anne eben schon gesagt hat, eine komplexe Position und eine komplexe Meinung, die lässt sich, wie es früher mal hieß, nicht in 140 Zeichen packen, als es noch um Twitter ging. Aber auch in einem TikTok-Video ist es natürlich schwer, dem etwas entgegenzusetzen, wenn es darum geht, sich sozusagen grundierter und differenzierter mit Dingen zu beschäftigen. So gesehen ist, ich würde schon sagen, es gibt ein gewisses Grundproblem, wenn man, das meinte ich ja eben auch schon beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber es gilt für die politische Bildung natürlich auch, wenn man nach den Spielregeln von Algorithmen und großen Plattformen spielen muss. Andererseits kann man sich natürlich, das ist ja das, was wir mit unserer Reihe gemacht haben, natürlich mit gewissen Themen auseinandersetzen. Zum Beispiel das Thema Desinformation in einer Kriegssituation. Da kann man sich natürlich schon mal die Zeit nehmen, sich das anzugucken, wie das irgendwie funktioniert und arbeitet. Und ich sag mal, man kann es ja auch erstmal positiv sehen, dass die große Berichterstattung von Korrektiv so eine große Aufmerksamkeit erhalten hat, das ist ja auch erstmal, kann man sagen, ist ja auch erstmal ein totales Positivbeispiel. Da haben Leute recherchiert, da haben Leute gründlich gearbeitet, haben das noch mal ein paar Monate auch die Möglichkeit gegeben, sich dazu zu äußern und haben dann am Ende natürlich eine enorme Wirkung entfaltet. Das kann man sagen, ist ja auch erstmal ein Positivbeispiel, wie man es auch machen kann.
Also es kommt auch vor, wie du sagst, auch die Beiträge, die unter anderem auch Jan Böhmermann veröffentlicht haben, ja auch eine große Breitenwirkung. Also das dringt immer noch durch. Aber es drängt natürlich die Frage auf, wenn ich jetzt bekannte Freunde, Freundinnen habe, die TikTok zum Beispiel nutzen oder andere soziale Medien, das ist erstmal per se ja nichts Schlechtes, aber die dann wirklich sagen, das habe ich so gehört bei oder gelesen bei und man weiß, naja, da musst du aber vorsichtig mit umgehen. Wie gehe ich denn damit um? Was für Argumente habe ich denn da? Also ihr werdet das ja wahrscheinlich vielleicht auch dann in euren Seminaren mit thematisieren, so Stichwort Argumentationsstrategien.
Ja, Anne, du hast sogar aus dem privaten Umfeld so das angesagt, dass du da manchmal die Augen verlassen. Und also habe ich eine gewisse Ratlosigkeit durchgehört?
Mhm. Naja, also ich finde, die Frage ist immer, ich sag mal, wie weit ist diese Person schon? Und ich finde das ganz wichtig, was Frank sagte, eine Medienskepsis an sich finde ich erstmal völlig okay. Das ist eigentlich, finde ich, ist ein Zeichen von, ist ja ein Zeichen davon, dass man nicht einfach nur blind was konsumiert. Das wollen wir ja auch nicht. Ne? Wir wollen, also ne, das ist, gehört zu einer Medienkompetenz ja auch dazu, Sachen durchaus kritisch in Frage zu stellen, aber eben zu sagen, ich stelle das in Frage, weil da wirklich fachlich eventuell was falsch ist. Im Unterschied zu einem Medienzynismus, so nennen das die WissenschaftlerInnen von der, so nennen das die WissenschaftlerInnen von der Mainzer Langzeitstudie, die sagen, da wird prinzipiell unterstellt, dass es niedere Beweggründe gibt. Da wird quasi den Medien unterstellt.
Deswegen zynisch,
genau. Sie wollen uns manipulieren, die stecken mit den PolitikerInnen unter einer Decke, und das ist quasi eine Unterscheidung, die die aufmachen. Und ich finde halt, da ist die Frage, wie weit ist denn mein Gegenüber schon? Und gleichzeitig spielt da wieder das Vertrauen eine Rolle, weil wenn ich eine vertrauensvolle Beziehung mit dem Gegenüber habe, dann ist die Chance, dass ich da rankomme an die Person größer, als wenn die mir vielleicht schon misstraut, weil die sagt, na, du bist ja auch so eine linksgrün Versiffte oder was weiß ich.
Politische Bildungsheilsbringerin.
Genau. Und das heißt, habe ich die Chance an der Stelle zu sagen, ja, okay, aber sollen wir noch mal gucken, wo genau das herkommt? Ja. Also nochmal die Frage zu stellen, wer hat das denn jetzt eigentlich gerade veröffentlicht? Welche Person oder welche Institution? Und also ich habe auch ein Beispiel gehabt, im Zuge von der Corona-Pandemie gab es auch jemanden im Bekanntenkreis, ne, wo so anfing immer im WhatsApp-Status so Sachen aufzuploppen, wo man so dachte, um Himmels Willen, wo kommt das her? Und dann habe ich mich immer hingestellt und habe angefangen zu googeln und rauszufinden, was das ist. Und teilweise waren das zum Beispiel auch Organisationen, die den Holocaust leugneten. Ja. Und da war die Person dann so, ach okay, whoops, das wollte ich dann jetzt doch nicht. Ne? Also dann hat das zum Beispiel dazu geführt, dass man sagen konnte, okay, also die jetzt bitte nicht. Oder auch zu gucken, wir hatten das Thema mit der Wissenschaft, ne? Und jeder Mensch, der mit einem Doktortitel und einer Aktentasche kommt. Wir hatten ja aber auch in der Corona-Pandemie Sachen, da hat jemand mit einem Doktortitel sich zwar geäußert, aber der Mensch war kein Pneumologe, sondern, ich weiß es nicht, hatte irgendeinen anderen akademischen Titel und hatte deswegen noch lange keine Kompetenz, ne, sich in diesem Bereich zu äußern. Und auf der anderen Seite haben wir aber das Problem, dass diese Faktenchecks eine begrenzte Wirkung haben. Weil wenn die Person soweit ist, dass es in diese zynische Richtung geht.
Aber und das, wo ist die Grenze? Ich frage mich mal, wo die Grenze ist, weil wir ja auch nicht belehrend drüber kommen. Da kommt, ja, da kommt wieder die politische Bildungstante, da kommt wieder dieser Radiofuzzi, der immer so tut, als ob er sowieso mehr weiß. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass ich manchmal sage, naja, es stimmt schon, klar, wenn man sich Lobbyismus anguckt, die stecken schon unter einer Decke. Das ist ja an sich nicht falsch, denn was Lobbyismus, wie Gesetze entstehen, also da ist ja immer was Wahres dran an so einer Kritik, dass man das erstmal zustimmen und dann sagen, naja, aber ganz, ganz schwierig. Da gibt es wahrscheinlich auch kein Pauschalrezept, oder?
Nee, das ist schwierig. Das ist das, was wir in unseren Argumentationstrainings auch merken. Also es besteht der Wunsch bei den Teilnehmenden, den kann ich nachvollziehen, so die goldene Antwort zu haben, die einmal alles richtig stellt. Und die gibt es aber einfach nicht, eben weil es diese Abstufungen sind. Und es gibt auch, wie du schon sagtest, es gibt ja Verschwörungshypothesen, die durchaus eine Berechtigung haben können, weil da jemand erstmal was hinterfragt und aber auch wiederum bereit ist zu sagen, ich lasse mich auch noch vom Gegenteil überzeugen.
Verschwörung gibt es ja überall, wir verschwören uns zu viert auch gerade. Die Frage geht sie nochmal ganz kurz als Einschub, Argumentationstraining bietet ihr als BWT, Bildungswerk Thüringen, DGB Bildungswerk, wo kommt man da ran, für wen ist das?
Das sind verschiedene Zielgruppen. Also das Ding, was wir klassischerweise machen, da kann aber Frank gleich nochmal was ergänzen, weil der ist schon länger beim BWT als ich gegebenenfalls, ist
Bildungswerk Thüringen, Entschuldigung, das muss
ich noch einmal sagen. Ja, Entschuldigung, das BWT, wenn ich das sage, ist das DGB Bildungswerk Thüringen, sind Argumentationstrainings gegen diskriminierende Äußerungen, wo sich also Menschen bei uns melden, die sagen, bei der Familienfeier oder in der Betriebskantine gibt es einen Spruch, ich will reagieren, ich weiß nur nicht wie. Wir aber auch schon immer drüber reden, mit Fakten argumentieren kann man machen, hilft aber an vielen Stellen einfach nicht mehr weiter. Und dann gibt's aber auch, ich sag mal, spezifische Angebote. Zum Beispiel, wir haben ja verschiedene Projekte beim Bildungswerk. Das Projekt, in dem ich arbeite, heißt zum Beispiel Connect und wir beschäftigen uns mit Betrieben. Es geht darum, in Betrieben Rechtsextremismus, Rassismus und anderen Diskriminierungsformen und Verschwörungserzählungen entgegenzutreten. Und das heißt, wir unterstützen aktive KollegInnen, Betriebsräte, solche Gremien der betrieblichen Interessenvertretung, dabei gegen diese Sachen vorzugehen. Und es kann auch sein, dass die zum Beispiel zu uns kommen und können sagen, was mache ich denn mit Verschwörungserzählungen im Betrieb zum Beispiel?
Und ich würde sagen, ein erster wichtiger Schritt ist aus meiner Sicht ja schon erstmal anzuerkennen, dass diese ganzen falschen Informationen, zum Teil Verschwörungserzählungen und so weiter, ja eine Funktion haben. Und ihr habt das ja eben auch beide schon gesagt, sozusagen, es gibt natürlich in der Tat ein Ungleichgewicht an Einfluss und Macht in unserer Gesellschaft. Und dass Leute erstmal das Gefühl haben, ich habe sozusagen hier wenig zu sagen, das ist so. Und wenn man nochmal auf die betriebliche Ebene anguckt, ist das ja auch ganz interessant. Es gibt zwei Untersuchungen aus den letzten Monaten, die relativ deutlich zeigen, dass es eine Verbindung gibt, ob Leute auf der Arbeit zum Beispiel als einer der Orte, wo man Wirksamkeitserfahrungen macht, also wo man sozusagen merken kann, habe ich Einfluss oder nicht, dass Leute, die zum Beispiel sagen, ich habe Einfluss auf die Gestaltung meines Arbeitsplatzes, entweder individuell im Team oder auch strukturiert über einen Betriebsrat oder einen Personalrat zum Beispiel, signifikant weniger AfD-Meinungen vertreten oder Verschwörungsideologien verbreiten. Das heißt, die Leute, die das Gefühl haben, sie haben einen gewissen Einfluss auf die Gestaltung ihres Umfeldes, sind eben, ich sage jetzt mal, ein bisschen resistenter gegen auch Menschen, die natürlich bewusst genau das versuchen zu streuen und quasi dieses erstmal richtige Gefühl, es gibt Machtungleichgewicht in unserer Gesellschaft, eben quasi für eine allumfassende Erzählung zu nutzen, wo man sagt, ja, die da oben machen, was sie wollen und ihr seid hier die unten, die Machtlosen. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich habe nochmal es gibt von Bertolt Brecht so ein ganz schönes Zitat, wie ich finde, ein gutes Argument wirkt wundervoll, nur nicht auf den, der etwas hergeben soll. Also auch nochmal zu sagen, dieses bürgerliche nur argumentieren und wer hat denn hier jetzt die bessere Meinung und so, das ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern Macht und Einfluss und Herrschaft gibt es in unserer Gesellschaft und das, finde ich, ist schon ganz wichtig anzuerkennen, weil am Ende muss man den Leuten natürlich auch ein anderes Angebot machen, weil einfach nur zu sagen, ja, du bist blöd oder das ist doch irre, was du da sagst, das führt eben überhaupt nicht weiter, weil das eine gewisse Funktion erfüllt. Und auch der Faktencheck, wie Anne schon sagte, hilft nur ganz bestimmt weiter, weil er glaubt ja nicht daran, weil er womöglich wirklich jetzt im Einzelnen genau davon überzeugt, selbst wenn ich ihm das Argument wegnehme, ist quasi gar nicht unbedingt geholfen.
Das Gefühl ist immer noch da.
Ja, genau. Und ich muss ihm erstmal ein Angebot machen, was mache ich denn mit der gefühlten Einflusslosigkeit, Machtlosigkeit, die ich habe. So, und da muss ich anerkennen ein Stück weit, weil sie einen realen Hintergrund hat.
Aber ich habe jetzt gerade so zugehört und gedacht, na ja, was heißt das zum Beispiel jetzt für uns, also für uns privat jetzt natürlich, jetzt weiter beim Argumentieren, aber für uns auch als Radio frei, ihr habt das ja schon so ein bisschen genannt, also auch dieses Gespräch ist ja dazu da, mehr zu erklären, ist ja vielleicht ein Ansatz. Trotzdem ist immer die Frage, weil wenn ich jetzt euch so zuhöre, ist ja auch so ein bisschen so das Gefühl, na ja, wir drehen uns ja doch nur im Kreis, also vielleicht auf dieses Gespräch gemünzt, hier hören jetzt gerade viele Menschen zu, die interessiert sind, weil sie sowieso sehr wahrscheinlich nicht an Verschwörungserzählungen glauben. Und die Frage ist ja immer auch so, vielleicht, ich weiß es nicht, jetzt auch eine These, wir wissen ja nicht, wer uns zuhört, aber ich habe das Gefühl, wir drehen so ein bisschen im Kreis, am Ende bleibt jeder so auf seiner Seite.
Also da würde ich erstmal sagen, kurz, für uns als gewerkschaftlicher Bildungsträger würde ich sagen, ist das so nicht, weil wenn man sich Untersuchungen anguckt, kann man feststellen, dass unter Gewerkschaftsmitgliedern zwar der Anzahl zum Beispiel der, was ist ja ein Marker nur, wer wählt AfD oder so, jetzt nicht wesentlich abweicht. Das heißt, natürlich gibt es in gewerkschaftlichen Seminaren immer wieder Leute, die auch an Sachen glauben oder Sachen vertreten, Positionen vertreten und mit Argumenten argumentieren, wo ich sage, nee, das finde ich nicht. Und ich glaube, das ist auch aus der und der Sicht kann man auch belegen, warum Sachen falsch sind. Also es ist immer die Frage, wer bewegt sich wo? Und natürlich gibt es diese Blasenbildung, aber ich würde sagen, das sagen auch so Leute wie Klaus Dörre zum Beispiel, der jener Soziologe, der sich auch viel mit Gewerkschaft und Arbeitswelt beschäftigt, dass er sagt, natürlich gibt es schon begrenzt für unterschiedliche Player, Akteure, Möglichkeiten auch in gewisse Öffentlichkeiten reinzuwirken. Und da ist ja, ich weiß nicht, wir hatten ja auch eine Veranstaltung, wo es nochmal um so WhatsApp-Gruppen im Betrieb zum Beispiel geht, wo Leute einfach Sachen posten und die Frage, wie man da auch Einfluss nehmen kann. Ich würde sagen, das ist nicht so, dass wir da jetzt gar nichts mit zu tun haben und wir nur in unserer Blase sind und dann gibt es ganz viele andere Blasen. Natürlich gibt es eine gewisse Blasenbildung, wobei, Klammer auf, die hat es schon immer gegeben. Ich beschäftige mich auch mal manchmal mit historischen Sachen. Wenn man in die 20er Jahre zurückgeht, war die Blasenbildung sowas von groß. Also wer die Kommunistische Tageszeitung gelesen hat, hatte nichts zu tun mit dem, der die nationalsozialistische oder rechte bürgerliche Tageszeitung gelesen hat. Das waren Milieus, die waren ziemlich abgegrenzt voneinander. Also das ist jetzt auch nicht ein ganz neues Phänomen, dass wir immer alle ganz gleichberechtigt waren und jetzt gibt es irgendwie diese Blasenbildung. Also auch das nochmal zur historischen Einordnung ist vielleicht auch manchmal ganz heilsam, nochmal zu sagen, man darf sich da an der Stelle vielleicht auch nicht überfordern.
Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, weil wir haben jetzt schon über die Gefahren von sozialen Medien gesprochen, die es auch definitiv gibt. Und gleichzeitig finde ich es aber schon wichtig, auch nochmal zu sagen, es bekommen ja jetzt einfach Gruppen eine Stimme, die lange keine hatten. Ja, weil wir haben jetzt schon so ein bisschen über diese Medienentfremdung und über Lebensweltrepräsentanz gesprochen. Und auch das ist natürlich ein Punkt. Auch das wird ja immer wieder diskutiert, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Inwieweit sind denn verschiedene gesellschaftliche Gruppen unter den JournalistInnen, unter den MitarbeiterInnen repräsentiert? Und es ist relativ deutlich immer, naja, so ganz abgebildet wird das tatsächliche Bild der Gesellschaft da nicht. Und das ist natürlich auch wiederum eine Chance von Instagram und X und wie sie jetzt alle heißen, dass da einfach Menschen sich auch äußern können, die sonst weniger die Möglichkeit dazu haben. Also das ist ja nicht, also ne, das kann gefährlich sein. Und da kommen auch Leute zu Wort, wo man sich denkt, okay, da fehlt jetzt aber wirklich die Grundlage dafür, aber es hat ja schon auch viel Positives. Und für die Frage, was machen wir denn damit? Ich finde es ganz wichtig, was Frank gesagt hat. Die Frage ist, was steckt dahinter? Und das ist eben auch was, das ist auch eine Argumentationsstrategie, ne? Nämlich herauszufinden, zu sagen, okay, wovor genau hat die Person denn jetzt gegebenenfalls Angst? Gibt es eine völlig nachvollziehbare Angst vor einem wirtschaftlichen Abstieg zum Beispiel? Und die wird aber einfach nur, ich sag mal, aufs falsche Feindbild projiziert. Und das ist was wir alle kennen, was gerade wieder sehr schön, also schön in Anführungsstrichen, was gerade wieder sehr vorbildlich läuft, von wegen wir spielen Gruppen gegeneinander aus, die alle nichts haben. Dabei müsste man gegebenenfalls wo ganz anders hingucken und die Verantwortlichkeit wo ganz anders suchen. Und das ist aber was, was Frank sagte, man muss ja trotzdem das wahrnehmen und dann gegebenenfalls ein anderes Erklärungsmuster anbieten. Mhm. Ne, und zu sagen, hey, ich kann das total gut nachvollziehen, woher diese Angst kommt, weil die ist auch berechtigt, ne, zu sagen, ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen oder mir wird was weggenommen, das ist ja auch so eine Angst, die sehr gut bespielt wird von rechtsextremen AkteurInnen. Und aber zu sagen, aber die Person, auf die du guckst, die nehmen dir das nicht weg. Wir müssen woanders hingucken. Und an der Stelle kann man dann gegebenenfalls doch wieder mit Fakten reinkommen, weil man erstmal grundlegend das Problem anerkannt hat und dann aber sagen kann, aber hey, guck doch mal hier drauf, guck doch mal zum Beispiel auf Vermögensverteilung. Und solche Sachen anzuerkennen und gleichzeitig eben auch den verschiedenen Themen einen Raum zu geben, das ist ja was, wofür es unter anderem sowas wie Radio frei gibt.
Mhm. Und das schöne Buch. Ich wollte nur ganz kurz nochmal mit Zahlen unterlegen, weil wir das gerade hatten. Es gab jetzt nochmal so eine Beschäftigtenbefragung von der Hans-Böckler-Stiftung, auch ein gewerkschaftsnahes Institut, wo gefragt wurde, haben Sie Angst vor den steigenden Preisen? Und da sagen eben unter den Leuten, die eine Präferenz zur AfD haben, 71% habe ich Angst vor und unter den anderen Parteien sind es nur 42%. Und bei der Frage, haben Sie Angst vor der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, sagen unter den AfD-SympathisantInnen 65%. Da habe ich Angst, große Angst vor oder Angst vor und unter den anderen sind es nur 35. Also das zeigt nochmal, das sind die erstmal, sage ich jetzt mal, gefühlten Ängste, die Leute haben, auf die man auf jeden Fall eingehen muss.
So. Und gefühlt auch wie die Konfliktlinien verlaufen. Und du hast es schön beschrieben, dass das ist innen, außen Kulturkonflikte gibt, die aber eigentlich darauf abzielen, dass es um einen Oben-Unten-Konflikt geht. Und der fühlt sich aber nicht so an. Frank hat es beschrieben, es geht um Machtverhältnisse, um Besitzverhältnisse. Und das verschwimmt aber in einem eigenartigen Konflikt. In dem Buch Triggerpunkte hat der Soziologe Steffen Mau das sehr schön beschrieben, wie die Arenen verlaufen. Das ist eben im Grunde die Leute fühlen, es geht zwischen Verteilungskonflikte zwischen oben und unten, zwischen Macht, aber es verschiebt sich eigenartig anders. Also da wird eine Spaltung konstruiert, die gar nicht so da ist. Und mir erscheint es eigentlich relativ einfach zu sein. Es gibt die Geld und Macht und Einfluss haben und Besitz und die es nicht haben. Und es geht um eine Verteilung zwischen oben und unten. Eigentlich ist doch die Welt ganz einfach, oder?
Jein. Weil ich würde ja sagen, das Problem ist ja auch, und da sind wir wieder bei der Machtlosigkeit, selbst wenn mir das gegebenenfalls bewusst ist, habe ich ja vielleicht das Gefühl, ich kann dagegen gar nichts machen. So, also es ist das Gefühl zu sagen, ich kann aber gegen die, ist jetzt auch wieder so ein Kampfbegriff, ne, gegen die Eliten, das ist ja auch ein Begriff, der gerne hochkommt in diesen Diskussionen, ich kann gegen die aber gar nichts machen. Und dann gibt es mir in dem Augenblick erstmal eine Handlungsmächtigkeit, auch wenn das trotzdem an der Sache nichts ändert, eben gegen jemanden auszuteilen, der, ich sag mal, auf der gleichen Stufe ist wie ich, ne? Der nämlich auch prekär beschäftigt ist, der auch Angst vor der Inflation hat. Und dagegen auszuteilen oder am besten natürlich noch gegen jemanden, der noch ein bisschen weiter unten ist, ne? Also zu sagen, ich kann, nach unten kann ich immer noch treten, auch wenn ich nach oben nichts ausrichten kann. Das gibt einem dann ein Gefühl von Handlungsmacht, auch wenn es tatsächlich keine ist.
Und was ja interessant ist an dem, was du sagst, Carsten, ist, dass die rechten AkteurInnen ja auch wissen, dass sie eine gewisse Machtlosigkeit gegenüber diesen sehr starken Strukturen haben. Und deswegen, und das finde ich irgendwie interessant, wie das funktioniert, eigentlich ja den Kulturkampf starten, indem sie den Linken vorwerfen, die würden ja nur noch Kultur und Identität machen. Also das Thema Gendern zum Beispiel, was ja bei Steffen Mau in seinem Buch Triggerpunkte auch eine gewisse Rolle spielt, ist ja eins, was eigentlich dauernd von rechts bespielt wird mit dem Vorwurf, die Linken wollten einem vorschreiben, wie man zu schreiben und zu reden hat. Und genau das ist das, was die Rechte am Ende macht. Weil natürlich diese symbolischen Auseinandersetzungen, die sind, wo man das Gefühl hat, man kann, also auch da hat die Rechte sozusagen Ansatzpunkte, um Sachen zu gestalten, weil sie ja an die grundlegenden Strukturen, die wir gerade beschrieben haben, gar nicht unbedingt was verändern wollen.
Das springt ja die andere Seite drauf, also auf. Anstatt zu sagen, lass uns einen Streik mit organisieren, mich gewerkschaftlich organisieren, sind dann die Kulturkämpfe scheinen mir wichtiger zu sein, weil das eben auch Aufregerthemen sind. Und das sind so Nebelkerzen, habe ich den Eindruck, sagen wir, ja, wir konzentrieren uns mal auf diese sprachlichen Geschichten, so Identitätssachen. Und also beide Seiten bespielen das, weil das so ein wohliger Kampf ist, der nicht an die Substanz geht?
Nee, das würde ich nicht sagen, weil ich würde eigentlich sagen, Identitätspolitiken sind eigentlich von ihrem Ursprung her immer verbunden mit sozialen Auseinandersetzungen. Also wenn man sich anguckt, wo zum Beispiel die Frage um Anerkennung von nicht weißen Menschen in den USA herkommt, dann haben die immer eine soziale Komponente. Das war immer sozusagen Kampf um Ressourcen, um die Frage von Zugängen, von Bildung, Ausbildung, Arbeitsplätze und so weiter. Und bei der Frauenbewegung ja auch. Also die Frauenbewegung ist ja keine Identitätspolitik gewesen, wo man sagt, ich will jetzt mich als Frau irgendwie besser fühlen. Das spielen identitätspolitische Aspekte spielen da eine Rolle um Identität, aber auch die Frauenbewegung war eigentlich immer eine Frage um, ja, dürfen Frauen arbeiten, dürfen Frauen ein Konto haben, also dürfen Frauen wählen, also bürgerliche Rechte erstmal, die natürlich verbunden waren mit Fragen von Identität, aber ich würde sagen, eine klassische linke Identitätspolitik, wie ich sie verstehe und wie ich sie auch gut finde, macht eben beides, anzuerkennen, dass Leute, wenn sie eine schwarze Hautfarbe haben, in Deutschland einen gewissen Erfahrungshorizont haben, den wir nicht, also Radio Frei hat jetzt hier über Racial Profiling ja eine ganze Woche berichtet, da machen Leute am Bahnhof Erfahrungen, die habe ich nicht. Mhm. Das muss ich ernst nehmen und anerkennen sozusagen. Aber dahinter ist ja nicht nur eine Frage, dass ich Identitätspolitik machen will, sondern da geht es um bürgerliche Rechte, dass nämlich alle am Bahnhof gleich behandelt werden. So. Und da würde ich sagen, im Idealfall fließen die Sachen immer beide zusammen und da steckt es beides drin.
Ich finde, wir sind jetzt ja gerade so in der Debatte, also wo ich jetzt gerade überlege, ich versuche die Medien wieder mit dazu zu bringen und wie zu vermitteln ist, wie darüber zu berichten ist zum Beispiel. Jetzt werden sie ja gemacht, Racial Profiling, dann nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel, was jetzt von Anne genannt wurde, wenn gegenseitig die Gruppen ausgespielt werden, also die Arbeitslosen gegen die Niedriglohnverdiener und Verdienenden. Da ist ja die Frage, wie sieht dann, um mal wieder konkret zu werden, wie sieht denn dann eigentlich eine ideale Berichterstattung aus? Also wir haben jetzt hier das Montagsgespräch, wo wir vielleicht die Strukturen hinterblicken. Es gibt Formate wie Heute Plus, aber müssen da nicht, um mal auf die traditionellen Medien zu kommen, ich nehme jetzt mal die viel zitierte Tagesschau, müsste die nicht da völlig umdenken, dass sie zum Beispiel gar nicht mehr über jeweilige Stöckchen springt, wenn Friedrich Merz dann wieder gegen die Bürgergeldempfänger wittert oder dass man das Zitat bringt und dann aber gleich den erklärenden Teil dahinter, man versucht es ja schon mit Kommentarfunktion, also da muss doch auch über die Formate umgedacht werden, oder wie seht ihr das, der Berichterstattung, wie ich das vermittle?
Ja, also ich finde auch, dass also ich überlege gerade, ne, weil das eine ist, dass ja auch gerade bei den Kommentaren, die du angesprochen wirst, kommt ja auch oft der Vorwurf, die sind aber alle links. Ne? Also zu sagen, okay, es wird zwar berichtet, dass Friedrich Merz dieses und jenes gesagt hat und dann kommt aber der Kommentar und die sind alle links. Wo für mich einfach die Frage ist, kann man beides gegenüberstellen in der Kommentarfunktion? Ne? Also sagt man einfach, wir haben jetzt hier eine Person, die vertritt diese Meinung und wir haben eine Person, die vertritt die andere Meinung. Weil das ist ja genau das, wo man sagen würde, damit haben die Leute die Chance, sich ihr eigenes Bild zu machen. Und das ist ja eigentlich was wir mit Medienkompetenz zum Beispiel erreichen wollen. Nämlich, dass es diese sogenannten mündigen BürgerInnen gibt, die selber in der Lage sind, sich ihr Bild zu machen. Und dafür brauche ich aber Zugang zu verschiedenen Seiten. Das heißt, also mein Vertrauen in ein Medium steigt immer dann, wenn ich das Gefühl habe, die präsentieren mir verschiedene Sichtweisen. So, ich fand das auch ganz spannend, das hat eine unserer Referentinnen gesagt, immer wenn du was liest, was dir zu gut gefällt, werde skeptisch. Ah. So, und das heißt, immer wenn ich in zum Beispiel in einer Zeitung, die ich lese, wenn ich da gleichzeitig was lese, wo ich sage, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden, habe ich immer das Gefühl, okay, das ist aber vielleicht ein ganz gutes Zeichen. So, weil ich habe einen Artikel gelesen, den fand ich persönlich super, und ich habe einen Artikel gelesen, damit war ich überhaupt nicht einverstanden, und dann denke ich mir, okay, dann scheint es aber relativ ausgeglichen zu sein. Und die Frage mit dem, ja, über jedes Stöckchen springen, das ist ja auch eine ganz spannende Frage, ne, weil das ist ja auch das, was jedes Mal diskutiert wird bei der Frage, ne, lädt man die AfD irgendwo hin ein oder nicht? Da bin ich gerade so ein bisschen, genau, aber Frank kann vielleicht aushelfen.
Naja, also ich würde sagen, es ist eben gar nicht so ganz einfach, weil wenn man sich zum Beispiel mal die Bauernproteste der letzten Monate anguckt, da hat, finde ich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr viel, ich habe sehr viele so Beiträge gesehen, wo so einzelne Bauern begleitet wurden, wo gesagt wurde, was sind deren Probleme, worauf wollen die aufmerksam machen und so weiter. Das ist das eine. Und dann gibt es aber dahinter, gibt es natürlich Gruppen, die genau die Polarisierung der Gesellschaft vorantreiben wollen und die ganz systematisch versuchen, dieses Vertrauen zu untergraben, und am Ende gab es eine Demo vorm MDR, wo natürlich nur ein Teil der Bauern da waren, aber ich sagte mir, ja, weil der öffentliche rechtliche Rundfunk, der berichtet ja wieder gar nicht richtig über uns und so. Das heißt, man darf ja schon nicht außer Acht lassen, und ich glaube, bei dem Thema Krieg und Frieden, über das wir jetzt noch gar nicht geredet haben, sind die Interessen und Einflusssphären ja noch viel, viel größer. Natürlich gibt es Leute, die ganz bewusst Desinformationskampagnen streuen.
Lass uns genau, streuen, mal genau darüber sprechen, wir sind in der letzten Viertelstunde, darüber würde ich gerne noch eingehen, die Desinformationskampagnen, die wirtschaftliche und politische Interessen haben, dass wir das nochmal unterbrechen. Also Krieg und Frieden, also über die russische Einflussnahme, vielleicht nochmal ganz kurz, die ist ja, scheint ja massiv zu sein und auch nicht so extrem spürbar. Also wenn es um den Nahostkonflikt ist eine, aber bleiben wir beim Ukraine-Krieg. Massive Desinformationskampagnen, wo richtig viel Geld und Power dahinter steckt, oder?
Ja, wir hatten das jetzt im letzten Termin der Veranstaltungsreihe nochmal, wo ein Kollege von Korrektiv da war, um über dieses Thema zu sprechen. Und an der Stelle vielleicht nochmal kurz so zur Einordnung, weil wir auch gesagt haben, man muss Begriffe ja definieren, ne? Und wir haben jetzt immer über Desinformation gesprochen, ganz richtig, wo es darum geht zu sagen, es ist eine falsche Information, die auch mit einer Schadensabsicht veröffentlicht wird. Und gleichzeitig gibt es ja dann aber noch Abstufungen. Das heißt, wir haben zum einen haben wir eine sogenannte Missinformation. Das heißt, die Information ist falsch, aber die wird nicht mit Absicht gestreut. Das heißt, der Mensch, der das Senderin im weitesten Sinne, ist sich gar nicht bewusst, dass das falsch ist. Und es gibt eine Malinformation. Da ist der Inhalt korrekt, aber das wird verbreitet mit der Absicht zu schaden. Aha. Das ist, finde ich, da ist es nicht immer so einfach, weil es gibt natürlich ein journalistisches Interesse daran, Sachen offen zu legen, die, ich sag mal, im weitesten Sinne falsch laufen. Aber
diese Malinformation ist dann so, es wird in Kontext gestellt und kommentiert, aber die Fakten sind richtig.
Genau, und das, also es geht um die Absicht. Und Ach da so. Ist ein Beispiel, was da immer gebracht wird, ist zum Beispiel, als im Wahlkampf im US-Wahlkampf im vorletzten veröffentlicht wurde, dass Hillary Clinton ihre auf privaten Mail-Servern dienstliche Mails gespeichert hatte. Und wenn man sich anguckt, von wem das veröffentlicht wurde, und da sind wir wieder bei der russischen Einflussnahme, ne? Da wird ja sehr stark vermutet, dass da wahrscheinlich eine russische Kampagne dahinter steckt. Das ist so eine sogenannte Malinformation. Mhm. Der Inhalt ist richtig, aber da war kein journalistisches Ziel dahinter zu sagen, wir informieren jetzt die Öffentlichkeit, weil die haben ein Recht, das zu wissen, sondern das hatte das Ziel, ihrer Wahlkampagne zu schaden. Und wenn wir uns den Angriffskrieg in der Ukraine angucken, gibt es tatsächlich, fand ich auch sehr spannend, Desinformation auf beiden Seiten. Nur eben 90% von russischer Seite und nur 10% von ukrainischer Seite. Und dann geht es wieder darum, was ist das Ziel? Und das ist ja sowieso was, ihr hattet das
wie
in der
nützt das letztlich? Ja?
Genau, also ne, was ist die Absicht dahinter und wie weit weicht das von der Wahrheit ab? Ne, ihr hattet es in der Anmoderation gesagt, Frank hatte sich gemeldet, weil er gesagt hat, ne, es geht nicht nur um Echsenmenschen und Wahrheit, also das sind zwei krasse Pole, aber dazwischen gibt es ganz viel. Und eben diese Abstufung zu gucken, was ist die Absicht des Senders, der Senderin und wie weit weicht das von der Wahrheit ab? Das macht die Abstufung. Und was von der ukrainischen Seite zum Beispiel viel passiert ist, da werden so Heldinnengeschichten veröffentlicht. Und da wird so ein bisschen übertrieben, was die Person da geleistet hat. Und damit ist aber eigentlich das Ziel, das richtet sich nach innen. So, das heißt, die wollen ihrer eigenen Bevölkerung Mut machen und wollen die bestärken, durchzuhalten. Während auf der anderen Seite die russische Desinformation sich zum allergrößten Teil nach außen richtet. Also tatsächlich diese russischen Desinformationsnachrichten, wo es darum geht zu legitimieren, warum man diesen Krieg führt, nämlich ne, mit dieser, also angeblich müsse die Ukraine entnazifiziert werden und eigentlich wurden ja Russland angegriffen und so weiter und so weiter. Wenn man diese Nachrichten in Russland selber sucht, findet man die gar nicht. Also die gibt es quasi nicht auf Russisch, sondern die gibt es auf Englisch, auf Deutsch, auf allen möglichen Sprachen und die werden gezielt eben in anderen Ländern lanciert, weil eben das Ziel ist, nach außen zu wirken.
Das Bündnis, NATO-Bündnis, die Unterstützung der Ukraine zu destabilisieren und in Frage zu stellen, was ja auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ein weiterer Punkt, die fossile Lobby, finde ich auch nochmal interessant, mhm. die ganz subtil arbeiten, das wird es gar nicht so mitkriegen und dass das auch so ein Gift ist, so ein Propagandagift oder ein Kampagnengift. Anfang waren Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Leistung muss sich wieder lohnen, wo man denkt, naja, warum nicht, wer was leistet, so. Dass aber das so subtil wirkt, solche Kampagnen und so Framing, ist man nicht gefeit davor, darauf einzufallen, oder?
Ja, gibt's ein ganz spannendes Buch, Klimarassismus heißt das, von Axel Salheiser und Christoph Richter, die sehr genau nochmal nachweisen, wie diese fossile Lobby vor allem aus den USA quasi so gepolt zwischen so marktradikalen, neoliberalen Kräften und Leuten, die ein Interesse daran haben, dass die Leute den Klimawandel nicht ernst nehmen. Das ist da wirklich, also es liest sich ein bisschen wie in den Krimi und da kann man eh sehen, natürlich gibt es Interessengruppen und das ist nicht alles Verschwörungsquatsch, den die Leute verbreiten, kann man da eigentlich ganz gut nachvollziehen. Nur die haben das sehr gut aufgedröselt, wie ich fand in diesem Buch. Und natürlich, und man kann auch sehen, dass es wirkt. Also in den USA gibt es Umfragen, die zeigen, dass in den letzten 10 Jahren sich die Einstellung zum Klimawandel sozusagen verschlechtert hat. Also die Leute, die nicht mehr an den Klimawandel glauben, ist größer geworden. Und das hat auch was mit diesen Thinktanks, die im Hintergrund agieren. Und ich sag mal, man kann auch ein bisschen weiter zurückgehen, ein bisschen harmloser. Man weiß, dass es von der Tabakindustrie zum Beispiel massive Kampagnen oder auch von der Zucker Lobby, massive Kampagnen, vor allem in den USA in den 60er und 70er Jahren gab, die versucht haben, quasi wissenschaftliche Ergebnisse zur Schädlichkeit von Zucker zum Beispiel oder Schädlichkeit des Rauchens eben zu delegitimieren und so weiter. Ganze Heerscharen von sozusagen Spin-Doctors, von ja, Wissenschaftlern, die quasi andere Positionen haben, zu stärken und so weiter. Und das ja, kann man auch ganz konkret, wenn man nach Thüringen guckt zum Beispiel, es gibt in Thüringen in Jena EIKE, heißt nicht, ich weiß gar nicht, was ausgeschrieben heißt, irgendwie Europäisches Institut für sowieso, die quasi überall Initiativen unterstützen, die gegen Windkraft sind. So. Und die Leute haben aber eigentlich gar keine wirkliche Kompetenz dafür, geben sich einen schönen Namen, irgendwie Europäisches Institut, das klingt erstmal wissenschaftlich und so weiter. Also das ist jetzt nur so ein kleines harmloses Beispiel, aber auch da kann man sehen, das hat natürlich einen Einfluss zum Beispiel auf eine ganz lokale Öffentlichkeit, wo es darum geht, sollen hier Windräder hingestellt werden oder nicht. Da kommen eben Leute vorbei, haben Flugblätter dabei, haben quasi Argumente dabei, holen 2 Studien raus und pushen massiv die Leute, die quasi gegen die Windkraft vor Ort argumentieren. Und es gab schon mehrere Orte, wo sich die Stimmung vor Ort dadurch zum Beispiel gedreht hat. Also es hat ganz reale Auswirkungen auf große Debatten, die wir gesellschaftlich führen, aber zum Teil auch eben auf ganz kleine, ganz konkrete vor Ort.
Und das scheint mir auf fruchtbaren Boden zu fallen, weil die Verunsicherung und die Angst vor Veränderung, also wenn man sich sagt, ständig der Klimawandel, Krieg, Destabilisierung, das ist ja schwer zu ertragen, dass wir uns alle ändern müssen, dass sich Gesellschaften ändern müssen, dann fällt das ja auf dankbaren und fruchtbaren Boden und so, ach Leute, ist alles nicht so schlimm. Komm, die übertreiben doch und lass doch mal, die machen doch nur Panik. Das ist aber schwer dagegen anzukommen, weil es so wohlig ist und so wohltuend, oder? Also da stelle ich mir wieder politische Bildung sehr schwer vor. Habt ihr einen schweren Job?
Und weil es einfach ist, ne? Also das ist ja auch, also deswegen funktionieren ja Verschwörungserzählungen, deswegen funktionieren populistische Antworten, weil es suggeriert, ja, die Welt ist furchtbar komplex und es ist alles schwer zu verstehen, aber ich habe hier eine total einfache Antwort. Du bist nicht schuld, wir können uns alle wieder zurücklehnen, das ist diese eine Gruppe, die schuld ist und wenn wir gegen die agieren, wird alles wieder gut. Und wenn man dann kommt und sagt, ja, nee, es ist aber eigentlich sehr komplex und man müsste sich bitte das angucken und das angucken und das und dann gucken, das angucken. Und ein Teil davon stimmt, aber ein großer Teil davon stimmt nicht. Das schaffst du halt nicht in, wir hatten es vor uns schon, in 140 Zeichen, in 30 Absolut Sekunden nicht, TikTok. Das ist einfach viel komplexer.
Zu den Strategien nochmal ganz kurz, die, wenn ich ständig sage, du musst dich ändern, du bist schlecht, du hast die falsche Meinung, beschäme ich ja weiter. Ich sage das in jedem Interview, eine amerikanische Soziologin hat gesagt, der Trump-Effekt, warum der so gut funktioniert, der sagt, du bist in Ordnung, du Arbeiter, du musst dich nicht ändern, musst nicht dich nicht bilden und so weiter. Er nimmt den Leuten die Scham und sagt, ihr seid okay. Kann das nicht auch eine Strategie sein, im Umkehrschluss zu sagen, erstmal die Leute befähigen, bemächtigen, sagen, du bist nicht doof, du bist nicht schlecht, du bist in Ordnung, so wie du bist. Ich bin auch verunsichert, wir müssen gemeinsam das irgendwie eine Lösung finden. Also weg von der Belehrung, vom moralisch hohen Ross und sagen, hier, ich habe hier mal einen Fakt für dich. Haha, da guckst du aber, was ich weiß. Und so, und was sagst du denn jetzt? Kann das auch eine Strategie für Medien und politische Bildner sein, zu sagen, ein bisschen runter vom moralischen Horror und ein bisschen mehr Verständnis zeigen, das als Ansatz, also die Beschämung wegnehmen?
Ich finde sowieso, das ist ja ein Ansatz von gewerkschaftspolitischer Bildung zu sagen, die Leute haben selber total viele Kompetenzen, sie brauchen gegebenenfalls nur hier und da nochmal einen Hinweis, wie sie diese Befähigung umsetzen. Und generell finde ich auch dieses, also zum einen funktioniert das sowieso nicht, ne, das, was du sagtest, du bist schuld. Aber es ist ja auch an vielen Stellen falsch. Also das ist, ich finde es total richtig, wenn eine Einzelperson versucht, Dinge zu ändern und umzusetzen. Aber es ist nun mal auch einfach so, dass wir uns große Strukturen angucken müssen. Und es ist total super, also ich will jetzt gar nicht sagen, ich bin auch Vegetarierin, bloß ich alleine werde das nicht ändern. So, also wenn wir uns angucken, dass zum Beispiel diese Idee des CO2-Fußabdrucks, ne, dass die erfunden worden ist von einem Erdölkonzern, um da so ein bisschen krass, abzulenken, oder? Ne, und um zu sagen, krass. Ja, hier guck du mal, was dein Fußabdruck so ist.
Du Anne, du bist schuld. Du hast Verantwortung. Du musst es,
ja. Genau, und wir wollen ja eigentlich gerade schaffen zu sagen, lass uns doch auf gesellschaftliche Strukturen gucken, lass uns auf das oben unten gucken und lass uns da lieber schauen, wo wir zusammenkämpfen können, um tatsächliche Änderungen zu erreichen, von denen wir alle profitieren. Ja.
Und das braucht natürlich Zeit. Und deswegen würde ich immer sagen, Bildungsurlaub, 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 weil da haben Leute einfach mal eine Woche Zeit und müssen nicht arbeiten und haben nämlich genau die Möglichkeit, das, was du, Carsten, gesagt hast, sich mit komplexeren Fragen beschäftigen, die eigentliche Unsicherheit zuzulassen. Da ist sozusagen, würde ich sagen, ist ein Seminarkontext oder ein pädagogischer Kontext auch ein besserer eigentlich als jetzt die politische Arena, weil wenn ich eine Podiumsdiskussion mit, ich sag mal, Kandidaten für die OB-Wahl habe, die können nicht so viel Unsicherheit vielleicht zulassen. Nee. Ne?
Da ist Urlaub besser. Urlaub klingt schön.
Ja, genau. Und Bildungsurlaub ist eben genau, Bildungsfreistellung, wie es in Thüringen heißt, ist eben genau der Ansatz zu sagen, man hat eine Woche Zeit, um sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann hat man auch die Zeit, seine eigene Unsicherheit zuzulassen und vielleicht auch in eine produktive Weise quasi in der Analyse zu schärfen, weil das, was du sagst, ist ja richtig und das zeigen ja auch Untersuchungen. Und es ist vielleicht auch ein gewisser Ost-West-Unterschied. Es gibt natürlich eine Erschöpfung. Es gibt eine Erschöpfung mit Krise und Transformation. Die ist in Ostdeutschland stärker ausgeprägt als in Westdeutschland, weil es mehr Transformation gegeben hat in den letzten 35 Jahren. Und es gibt auch bei den jungen Leuten, also der Gen Z, wie man sagt, also die sozusagen
Generation Z.
Genau, die Jungen jetzt, gibt es auch schon eine gewisse Erschöpfung mit sozusagen Krise und Transformation, weil sie das Gefühl haben, wir sind eigentlich in einer multiplen Dauerkrise und was soll man da machen sozusagen? Das ist sozusagen einerseits eine Herausforderung auch für Bildung, dass Leute kommen und sich erstmal darauf einlassen und sagen, ich lasse das jetzt mal zu, meine Unsicherheit auch zu artikulieren. Aber man braucht eben auch die Räume und die Zeit. Und da würde ich sagen, ist jetzt gewerkschaftliche Bildungsarbeit nicht der schlechteste Ort.
Und ganz kurz nur zum Ergänzen. Es hilft halt auch zu merken, man ist nicht alleine. Ne? Und also bei dem Punkt bildet Banden jetzt vielleicht, also einfach.
Beste Schlusswort ever.
Also einfach zu sagen, ich merke, ich bin mit dieser Unsicherheit nicht allein. Ich bin mit diesen Ängsten nicht allein. Und es gibt auch andere Leute, denen das so geht. Und zusammen können wir ja viel mehr erreichen, was ja auch einfach ein Grundgedanke von Gewerkschaften ist. Auch das hilft bei diesen Ohnmachtsgefühlen.
Und im Grunde ist das auch schon das Schlusswort, also obwohl man natürlich noch weiterreden kann, aber wir können ja nochmal gemeinsam zusammentragen, also Unsicherheit, eigene Zweifel zulassen, nehme ich so mit, auf jeden Fall Bildungsurlaub wichtig, dann ja, dass man ja auch so Grauzonen, Graustufen, dass man nicht zu moralisierend ist, das haben wir rausgehört und vielleicht auch an uns selbst gerichtet, wir bilden uns sowieso auch immer weiter, also wir von Radio Freier, wir Journalisten und das wäre jetzt noch eigentlich eine letzte Frage gewesen, aber da ist die Zeit nicht mehr, man musste ja auch schon an den Journalistenschulen anfangen, da vielleicht auch einen Blick zu schärfen. Das
ich vielleicht einen Vorschlag. Wir machen Teil 2. Würdet ihr wiederkommen?
Ja. Wir können gerne mal wiederkommen.
Weil wir haben so viele Fässer aufgemacht, die praktisch jetzt nach einer weiteren Diskussion rufen. Vielleicht kommt ihr wieder. Zuvor nochmal der Hinweis mit dem Bildungsurlaub. Sag, ja, da muss ich doch wieder Urlaub nehmen und so weiter. Gesetzlich, also ab 5 Mitarbeitenden habe ich ein Anrecht auf Bildungsurlaub. Da gibt es Bildungsträger, wie ihr zum Beispiel, DGB Bildungswerk. Ihr bietet Bildungsurlaub an, viele andere auch. Das heißt, mein Arbeitgeber muss mich da freistellen.
Vom Grundsatz her ja, genau. Ich habe Anrecht auf 5 Tage bezahlte Bildungsfreistellung, muss das Geld, was so ein Seminar dann kostet, selber tragen, aber ich kriege 5 Tage mein Geld weiter und werde von der Arbeit freigestellt, um mich zu bilden. Ab 5 Personen in einem Betrieb haben erstmal grundsätzlich alle, mit ein paar Ausnahmen kann man dann sich nochmal angucken, das Anrecht darauf, ja.
Und die Veranstaltungen, die weiteren von eurem Bildungsträger, auf die ihr vielleicht nochmal hinweisen wollt, die Veranstaltungsreihe ist jetzt schon rum.
Die ist schon beendet.
Die ist mit der Wahrheit, ja.
Aber da haben wir jetzt noch ein paar Sachen gar nicht besprochen. Insofern nochmal die Einladung, dass ihr wiederkommt, und eine Stunde ist einfach keine Zeit.
Wir bedanken uns auf jeden Fall erstmal bei Anne Wilke und Frank Lipschick vom DGB Bildungswerk Thüringen, dass ihr jetzt das erste Mal hier gewesen seid. Ihr kommt wieder. Vielen Dank erstmal bis hierhin.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.